Wir haben alle Deutsch gewählt.
Die Leute haben halt gesehen, so geht es auch nicht weiter. Nicht?
Ich bin kalt geworden, aber wie von Nationalsozialismus.
Option. Stimmen der Erinnerung. Le Opzioni in Alto Adige, Südtirol.
Am 30. September 2013 fährt das Interviewteam nach Schlanders, wo Karl Pobitzer wohnt. Seine 95 Jahre sind ihm nicht anzusehen. Er sitzt im Anzug und mit Krawatte hinter dem Tisch und lächelt. Sehr genau erinnert er sich an die wirren Zeiten rund um die Option. Präzise und bedacht wählt er die Worte, spricht zum Teil Hochdeutsch. Seine humanistische Bildung und seine Laufbahn als Lehrer schwingen in seinen Erzählungen mit.
Sie sind im Jahrgang 1918 und ich möchte Sie gerne bitten, wenn Sie sich vielleicht zurückerinnern, so an Ihre Kindheit, an Ihre ersten Kindheitserinnerungen, uns vielleicht ein bisschen zu erzählen, wie Sie aufgewachsen sind. Seinerzeit ja. In Schleiß oben, wie es gewesen ist daheim mit der Bauerschaft, wo Sie aufgewachsen sind.
Ja, also, ich bin in Schleiß geboren und mein Vater war ein sehr tüchtiger Mann. Er hat die Färberei geführt. Nicht dort, wo ist der Laden zusammengekommen. Die haben die Leute den Laden gebracht vom Weber, weil den hätte man, den Laden, wie man vom Weber bekommen hat, konnte man nicht anziehen. Der musste gewalkt werden. Und der Vater war auch zugleich im Viehhandel tätig. Er war ein sehr, wie kann man sagen, ein sehr fleißiger Mann.
Wie groß ist Schenker Familie gewesen? Wie viel Leute
unsere Familie wäre, wir sind vier Brüder und eine Schwester gewesen. Die sind, vier Brüder sind übrig geblieben von den neun. So, neun Kinder wären im Ganzen gewesen, aber vier sind in der Jugend gestorben. Schon mit einem Jahr oder zwei, mit so drei, vier Tagen. Und somit, wir sind halt vier Brüder gewesen und eine Schwester.
Und ihr seid der Älteste gewesen?
Nein, der Zweite wäre der Drittälteste gewesen, weil inzwischen mit dem ältesten Bruder und mir war noch ein Bruder, aber der ist, mit einem halben Jahr gestorben. Und dann war noch eine Schwester und nach der Schwester noch zwei Brüder.
Und Sie seien am 1. November 1918 geboren, das heißt,
ja.
Sie haben noch die letzten Tage...
Ich bin noch 7 Tage Österreicher Staatsbürger gewesen.
Es gibt wahrscheinlich ein Unikum, ja. Und Ihr Vater ist ein großer Verehrer noch gewesen, des letzten Kaisers, Karl, deswegen hat er Sie auch so genannt, oder?
Ja, den Kaiser Karl, den hat er hochgeschätzt. Und deswegen hat er, das war die letzten Tage von Kaiser Karl, dann hat er mich auf Karl heißen lassen.
Dürfte ich Sie bitten, Sie seien 1924 dann eingeschult worden?
Ja, dann 2 Jahre hatten wir noch im Schleiß das Glück, dann von einem deutschen Lehrer unterrichtet zu werden. Und dann 1928 ist dann eine Lehrerin gekommen, die war vom Ort selbst, aber durfte mit uns kein einziges deutsches Wort reden. Und da hat sie sich streng daran gehalten, weil es waren einige Kolleginnen von mir, die scharf draufgeben, weil sie dann einen guten Posten bekommen hätten. Und dann bin ich ins Franziskaner-Gymnasium, nach der 5. Klasse, Volksschule, bin ich dann ins Franziskaner-Gymnasium nach Bozen gekommen, weil wir hatten einen einer Verwandten bei den Franziskanern. Der hat dazu mal auf der Universität studiert und ist dann später, wie ich schon die fünfte Klasse gehabt habe, fertig gemacht habe bei den Franziskanern, ist er dann ins Gymnasium von der Franziskaner gekommen. Er war ein sehr strenger Professor. Und die kennen sich schon noch, ein Pater Franz Bobitzer war ein gefürchtet. Und ich bin dann ins Vincentinum gekommen und habe dort in der fünften Klasse, musste ich wiederholen, weil ich im Bozen in der fünfte Klasse nur das halbe Jahr besuchen konnte, weil ich sehr oft krank war. Und dann 1939 habe ich dann im Vincentinum die Matur gemacht. Dann habe ich 2 Jahre Philosophie studiert am Seminar. Und dann habe ich so Zweifel gehabt, ob ich Leibpriest werden sollte. Dann war ein junger Dogmatik-Professor, mit dem habe ich nicht gut, kein gutes Verhältnis gehabt. Dann bin ich ausgetreten und 8 Tage darauf wurde ich einberufen. Da bin ich im Rang. War beim Militär im Iran. Die Ausbildung hatte ich dann im Iran gemacht. Und dann sind wir am Vorabend, am Heiligabend, sind wir nach Turin gekommen. Und dann in der Nähe von Turin in Alpignano, das ist ungefähr 11 Kilometer von Turin entfernt. Und von dort haben sie mich dann zur Autoschule, zum Autofahrenlehrer nach Verona geschickt. Und dort bin ich bei der Autoprüfung durchgefallen und das war mein Glück. Und weil meine Kollegen, wir waren 14, 2 sind nicht durchgekommen, so ich und noch einer sind nicht durchgekommen, die anderen sind die meisten nach Jugoslawien gekommen. Und wir sind dann gegangen, weiß ich nicht. Und ich bin dann mit nach Kalabrien gekommen und dort war auch dann das deutsche Heer, so lange mit. Und dort war ich Dolmetscher bei der Division. Das war eigentlich. Und dort habe ich eigentlich die Offiziere kennengelernt und auch die Mentalität. Und dort habe ich viel gewonnen. Meine Mutter wurde dann, weil ich Sanitätskurse gemacht habe, dann habe ich diese wie ich nach dem Catanzaro gekommen bin, wurde ich dann im Vorzimmer vom Oberst musste ich Dienst machen. Und der Oberst hat gesagt, nach ungefähr einem halben Jahr hat er gesagt, er wird versetzt und er kann mich nicht mitnehmen. Er ist höchstwahrscheinlich nach Griechenland versetzt worden und dort wollte er mich nicht mitnehmen, dann wäre ich nicht mehr nach Hause gekommen. Der Oberst, der zuerst hat ein bisschen skeptisch geschaut, wer mich angestellt hat. Aber nach 8 Tagen habe ich seine Sympathie erworben. Und dann hat er gesagt, wenn er weggeht, wird er mir einen guten Posten suchen. Und dann habe ich ihm gezeigt, dass ich 2 Prüfungen gemacht habe über Sanität, dann hat er Regimentsarzt gezeigt und er hat gesagt, Armenus Aprado wie ein Fegato. Und dann bin ich zuerst dann in Sanitäts Sanitätsamt des Regimentes gekommen. Und dort bin ich geblieben, bis ich verabschiedet wurde vom Militär. Also 2 Monate, wo ich Dolmetscher machen musste bei der Division.
Sie haben das Glück gehabt, nicht direkt an der Front stehen zu müssen.
Ja, wir sind meistens schon, dann sind wir bei Sanitätsarzt und unser Regiment ist dann einmal sind wir in der Nähe von der Front gekommen, ungefähr von Sanitätsstab. Sie waren ungefähr 10 Kilometer von der Front weg. Haben wir den Dienst machen müssen mit. In Süditalien bin ich dann in Catanzaro und dann später in Cosenza habe ich dann meinen Militärabdienst müssen. Und dort war ich immer in der Kanzlei des Sanitätsarztes.
Ja, aber der Grund, wieso Sie beim italienischen Heer Dienst gemacht haben, ist der gewesen, weil Sie optiert haben für Italien.
Ja. Weil unsere Familie hat für Italien optiert oder hat praktisch nichts getan. Und das ist gar gekommen, wie wenn man optiert hätte. Der Vater hat immer gesagt, wir sind da geboren und bleiben auch da. Und haben mit die Propaganda 1939, das war schon etwas Fürchterliches. 1939, das schreckliche Jahr für mich, muss man dort alles. Ja. Obwohl ich dann erst, weil ich Theologie studiert habe, dann erst im Juni 40 dann optieren musste. Ich habe nichts getan, das ist klar gekommen, wie wenn man für Italien optiert hätte.
Das heißt, Sie sind damals schon volljährig gewesen, 21 und
selber müssen.
Und für Geistliche ist die Option frisch mit 30. Juni?
Ist die frisch gewesen.
Aber Ihre Familie, die hat, wann hat die Familie optiert?
Die haben gar nichts getan. Das war nicht gar gekommen, wenn man für Stalin optiert hätte. Gut, mein Bruder hat am 31. Dezember zuerst für Deutschland optiert, 2 Stunden drauf für Italien, hat er wieder für Deutschland optiert und zum Schluss hat er für Italien optiert. Und das wusste niemand, weil es mit dem Sekretär, Gemeindesekretär, hat er gut gekannt. Und allerdings dann 1942 haben sie dann auch eingezogen beim Polizeiregiment. Barpol hat dann den Dienst machen müssen beim Polizeiregiment Schlanders.
Ist das in der Familie diskutiert worden damals?
Aber wir sind zu keinem Ding gekommen, dass der Vater hat gesagt, tut, wie es er wollt. Wenn er für Deutschland optiert ist, nicht ganz recht mehr, aber wenn wir nichts tun, bleiben wir haben das Recht. Und der Bruder hat dann auch dann wieder für Italien optiert, der älteste. Und der andere war doch zu jung. Bei den Nazis sind wir schon ein bisschen verfolgt worden von den Extremen. Aber dann.
Keine Staat.
Ja, die Option war schon eine schreckliche Zeit. Dann mussten sie weinen, die Kollegen, die halt das Lebensalter hatten, die mussten dann zur deutschen Wehrmacht einrücken. Da haben sie schon jeden gefasst, ziemlich schnell.
Können Sie sich erinnern, wann Sie das erste Mal von der Option gehört haben, wie das aufgekommen ist?
Ja, das hat man schon im Juli 39 hat man schon gehört, dass da etwas los ist. Aber dann hat man erst im Oktober haben sie dann endgültig das Datum festgelegt, bis zum 31. Dezember 39 muss optiert werden. Und es war eine schreckliche Zeit und die Propaganda, was sie da gelogen haben, das ist schon, ja. '39 ist immer für mich ein schreckliches Jahr. Auch die Kollegen nur drei oder vier haben von unseren Kollegen für Deutschland optiert.
Was war der ausschlaggebende Grund in Ihrer Familie, dass nicht optiert wurde?
Ja, waren nur zwei Brüder, die über 21 Jahre alt waren. Die anderen waren erst 17 und 12 Jahre. Der jüngste Bruder war, glaube ich, 12 Jahre war.
Aber wieso habt ihr gesagt, ihr bleibt da?
Ja, weil der Vater, der hat einen schönen Hof. Und der Vater hat diesen Hof von... Wenn er geheiratet hat, hat er 12 Stück Vieh und wenn 1939 hat er 30 Stück Vieh. Hat im Bord gearbeitet. Da war ein tüchtiger Mann. Durch die Färberei, wo das war für ihn. Aber durch den Handel, er hat gute Viehkenntnisse.
Das heißt, Ihr Vater hat sich etwas aufgebaut. Und dann hat er gesagt, das lässt er nicht zurück.
Ja, der Vater hat den Hof erweitert und auch einen Stall dazu gebaut, damit wir 30 Stück Vieh halten konnten. Und auch den notwendigen Grund hat er gekauft, nicht?
Aber ist Ihre Familie dann in Schleiß ausgegrenzt worden?
Ja, die ersten paar Monate haben sie schon ein bisschen... wenig geredet mit uns. Aber wir hatten dadurch, dass wir den Laden herstellen, weichen mussten. Uns brauchten sie einfach. Und auch den Vater, der hat gute Beziehungen zu italienischen Händlern gehabt. Und der hat dann das Vieh vermittelt. Und der andere Bruder war schon beim italienischen Militär und dann ist er, haben sie ihn freigelassen, weil der Vater sich gerade dort ein Isches zugezogen hat und er kann der Vater nicht mehr arbeiten. Dann haben sie den ältesten Bruder vom Militär heimgeschickt.
Aber das war auch der Grund, weil man eine bestimmte Position im Dorf hat, dass man nicht so ausgegrenzt wird.
Ja, weil sie uns eben brauchten, sei es wegen Laden herrichten und andererseits, weil der Vater ein guter Händler war. Wenn sie Vieh hatten zum Verkaufen, dann ist der Vater halt hingegangen mit den Händlern und hat halt das Vieh verdolmetscht, obwohl er nur 6 Worte Italienisch konnte.
Aber hat es andere Dableiber gegeben, die...
Zwei, drei Familien waren im Schleiß. Und der Pfarrer.
Können Sie sich erinnern, wer die anderen Dableiberfamilien waren?
Da waren noch von der Mutter, ein Bruder von der Mutter Bruder ist da geblieben. Und noch eine Familie, wo der Sohn bei den Franziskanern im Bozen war. Und noch ein Nachbar, der ein guter Freund zum Vater war. Aber nach so 40, so 41 oder dort haben sie schon wieder, haben sie schon wieder uns in der Dorfgemeinschaft mitgezogen. Und dort hat man keine Ding mehr, weil sie gesehen haben, dass in Deutschland nicht das Paradies ist.
Aber das hat man ihnen versprochen damals. Hä? Das hat man ihnen versprochen damals.
Aber sie kriegen, jeder Sohn bekommt einen Hof. Aber das war alle, wie die Ersten dann hinausgekommen sind, sind ihnen die Augen aufgegangen, dass in Deutschland nicht so alles glänzt, wie die Nazis versprochen haben oder darstellen. Dann sind sie konfrontiert worden mit der Wirklichkeit des Nationalsozialismus. Da ist die Begeisterung schnell abgeflaut. Obwohl wir in unserer Verwandtschaft alle Kategorien von Dableiber und Auswandern und alles waren in der Verwandtschaft vorhanden.
Oder ist zu keinen Konflikten gekommen?
Nein. Bei uns war es Brauch, dass wir am Neujahrstag bei einer Tante alle Verwandten zusammengekommen sind. Und dort sind alle gekommen, ob Auswanderer, Dableiber, dort hat es gar nie. Wir waren vielleicht eine Tippe, was man nie so richtig. Weder das Dableiben hat die Gesellschaft gemacht, noch das Auswandern.
Die Propaganda war das ausschlaggebende Moment, wieso eigentlich so viele dann für Deutschland optiert haben.
Ja, die Propaganda, 38, halt 39, ein schreckliches Jahr, die Propaganda. Das haben die Nazis gekannt, Propaganda machen. Das muss man zugeben. Da waren sie Meister. Meister im Leben. Aber das sind die Ersten hinausgekommen, dann ist den Leuten aufgegangen, was sie getan haben. Sicher war es in Italien auch nicht gemütlich unter den Faschisten. Wo man kein einziges deutsches Wort an den öffentlichen Stellen sprechen durfte, nicht? Und die Schulen waren sowieso italienisch. Gut, bis ich hatte, bis 1924 bin ich eingeschult. Und zwei Jahre hatte ich einen deutschen Lehrer. Und der ist dann 1928 ausgewandert nach Österreich. Und dann bekamen wir eine Lehrerin, die war aber von eigenem Dorf, aber ich habe kein einziges Wort Deutsch gesprochen mit uns. Kein einziges Wort. Weil wer hätte das getan, wäre sie nächsten Tag versetzt worden.
Das waren so Ihre ersten Erfahrungen mit dem Faschismus in der Schule, dass man kein Wort Deutsch reden durfte?
Nein, die erste Erfahrung mit dem Faschismus war, ja, eigentlich nicht Faschismus, aber so die Italiener, weil Schlienig war ein wichtiger, waren die Finanzer. Und die waren manchmal sehr national eingestellt. Und die sind immer über Schleiß nach Schliene gegangen. Hauptsache mit ihren Muli sind sie immer vom Malz nach Schleiß und dann über den Waldweg nach Schliene. Weil dort ist ein guter Weg bis zur See gegangen und dort wieder eine andere von Marienberg nach Schliene. Ja, Schliene, dort war, geschmuggelt haben sie, war auch eine, aus dem Wienertal herauf, haben sie sehr viel geschmuggelt, bis er Pforzheimer hätte, und dann sind sie, halt den Berg entlang in die Dörfer gezogen. Weil die Finanzen waren nicht bergkundig. Das sind meistens Finanzer waren ja aus Apulien oder aus Kalabrien. Aber die aus Kalabrien gewesen sind, die haben sich mit dem Berg besser ausgekannt. Die waren nach 3-4 Wochen, haben sie sich in dem Berg zurechtgefunden. Weil Kalabrien ist ja auch ein Berg, wie die Sila. Ich war dann beim Militär, bin ich auch nach Catanzaro gekommen und dort habe ich dann auch, und dann nach Cosenza und dort habe ich dann Kalabrien gut kennengelernt.
Wie hat man sonst den Faschismus im Dorf gespielt?
Ah, im Dorf haben wir gespielt, in der Schule hauptsächlich nicht. Und ja, die Schule war 1924 bin ich eingeschult und dort hat man noch wenig. Aber dann für 26 weg hatten wir dann eine Lehrerin, die von einem Dorf war. Die hat mit uns kein einziges deutsches Wort reden dürfen.
Sind Sie auch bei der Palila gewesen?
Bitte?
Bei der Palila?
Nein, ich war nirgends. Das hat sie nicht so dramatisch genommen. Aber von 1928 musste ja auch sie haben, dass alle Kinder bei der Palila eingeschrieben waren. Meine Brüder, mussten dann sich einschreiben lassen bei der Palila. Bei der Palila. Gut, ich bin beim Franziskaner-Gymnasium was freigestellt, aber dort mussten wir nur, wenn wieder so versichtliche Aufzüge waren, Versammlungen waren auf dem Walterplatz, dann mussten wir halt auch gehen. Und dann noch im 5. Kurs bin ich dann ins Vincentinum gegangen. Weil in Bozen Franziskaner hatten nur bis zur 5. Klasse das Gymnasium und danach musste man schauen, entweder Staatsgymnasium oder Vincentin oder auf Tirol. Aber da ich von Malz oder Dekanat war, musste ich Vincentin umgehen.
Hat die Schule, das Gymnasium in Bozen, hat das die Entscheidung geprägt fürs Dableiben?
Ja, fürs Dableiben hat man mehr oder weniger geprägt. Weil wir hatten Verwandte in Innsbruck und die waren nicht so begeistert für Hitler. Mhm. Also unser Vater hat immer gesagt, unseren Boden geben wir nicht auf. Und er hat auch einige Familien mitbestimmt, dass sie da bleiben.
Das heißt, es hat auch bei uns Leute gegeben, die den Hitler sehr hoch gehalten haben in dieser Zeit.
Ja, aus Unkenntnis. Sie haben nur nachgeplaudert, was ihnen die Barnatze vorgekaut haben. Die eigene Erfahrung hatten ganz wenige. Und die draußen waren, die waren... Die meisten waren sehr skeptisch Hitler gegenüber. Nur die Propaganda in Südtirol, die haben sie gut aufgezogen, die Nazis. Das muss man lassen, da waren sie Meister in der Propaganda.
Haben die Dableiber auch Propaganda gemacht?
Also konnten wir, die Dableiber hatten nicht kein Geld, um das weiter zu betreiben, nicht? Und der Kanonikus Gamper hat ja, der ist ja das Haupt für die Dableiber war, hat nicht so viel Geld wie die Nazi, um Propaganda zu machen. Das wurde meistens über die Pfarrer. Die meisten Pfarrer waren gegen die Auswanderung, sind nur Ausnahmen gewesen, die für die Auswanderung gestimmt haben. 1939, für mich das schreckliche Jahr. Sie haben die Familien so, Verwandtschaft auseinandergebracht, die Familien auseinandergebracht.
Was hat bei uns im Oberland das Kloster Marienberg für eine Rolle gespielt bei der Option?
Ja, die waren sehr zurückhaltend. Die Paters, soweit sie mit der Bevölkerung haben sie schon beeinflusst, aber nicht in dem Ausmaß, wie man vielleicht gehofft hätte. So viel ich von mir so abschätzen kann. Ich habe zwar einige der Patres gekannt, aber sie haben sich in dieser Beziehung immer im Umgang. Außer wo sie sicher waren, damit man nicht weiter sagt.
Wie hat denn diese Propaganda ausgeschaut von den Nazis?
Die haben in jedem Dorf so eine Gruppe von Leuten gehabt. Und die haben sie immer so alle 14 Tage zusammengerufen und haben sie instruiert, wie sie sich verhalten. Da waren sie. Die waren sehr gut organisiert, waren ausgezeichnet. Und haben sie auch begeistert, nicht? Früher war ja bis 1939. Erst wieder Krieg, dann langsam abwärts gegangen ist, dann ist auch der Führer abwärts gegangen.
Und Ihre Familie hat über diese Innsbrucker Familie Informationen gehabt, wie es tatsächlich zugeht.
Ja, sie haben gesagt, seid vorsichtig.
Und wie hat man da kommuniziert? Brieflich oder wie haben die
kommuniziert? Ja, sie sind auch ein oder zwei Mal auf Besuch gekommen. Und dann, und die Miranda Bobitzer, ja, der ist in, ja, dort war ein angetan für ihn. Aber sonst haben sie es ja auch zurückgehalten mit unserer Propaganda überhaupt. Weil die Bobesuppenfirmen war diese Familie lange Zeit unter den donangehörigen Familien von der Arne. Weil die Bobitzer Mühle war lange Zeit ja ein Musterbeispiel für ein Mühlengeschäft, nicht?
Sie haben erzählt, dass zwei oder drei Ihrer Studienkollegen für Deutschland optiert haben?
Ja.
Und wie war das dann zwischen euch Kollegen? Habt ihr
da das war. Hat keiner, ja. Hat keine Dinge ein. Es war gleich, ob sie optiert hätten oder nicht optiert hätten. Die Freundschaft oder die Kollegschaft ging immer gleich weiter, darf man nicht. So fanatisch waren die anderen Kollegen auch nicht. Hat schon einige von meinen Kollegen so richtige fanatische Nazi hat es keine gegeben. Aber 1939 ist für mich das schreckliche Jahr.
Und Können Sie das ein bisschen genauer sagen? Warum ist das ein schreckliches Jahr?
Ja, weil sie das Volk auseinandergebracht hat. Obwohl die da Ableiber noch für die Teile notiert haben, weiß nicht wie viel Prozent, waren es 10% nicht einmal. Einige Dörfer in der deutschen Ofengebiet waren, dort waren einige Dörfer, die ziemlich stark verstapelt waren.
Hat man sich gekannt untereinander, die Dableiber?
Ja, dann hat man schon ein bisschen auch geschaut, dass man sich trifft. Und unterstützt auch. So gut, ich musste dann zum Militär einrücken. Und bin dann zum guten Glück weit herunter nach Italien gekommen.
Sie haben erzählt, dass Sie beim Militär ganz in den Süden hinuntergekommen sind. Aber genau das war ja die Befürchtung der meisten, die 1939 für Deutschland optiert haben, dass sie dann auch, oder der Dableiber,
ja,
dass sie auch in den Süden versetzt werden.
Na, sie haben die da meistens haben sie dann, die meisten sind ja von Bauernfamilien gewesen, die haben dann Landwirtschaftsurlaub bekommen. Und zwar Landwirtschaftsurlaub bis am Ende des Krieges. Also, außer wenn die deutsche Verwaltung gekommen ist, wie sich dort verhalten hat, das weiß ich nicht. Weil ich bin schon im Juli 1943 nach Süden gekommen.
Aber habt ihr da leider keine Angst gehabt, dass ihr in den Süden deportiert werdet?
Nein.
Das Thema der Deutschland und Tanken.
Weil die halt Ableiber hatten ja alle mehr oder weniger einen Hof, nicht? Und das war nur Propaganda, dass man nach Süden deportiert wird, von Seiten der Nazi. Aber die Italiener haben da nie Interesse gehabt, außer zwei, drei vielleicht super versichern.
Das heißt, die sizilianische Legende, das Gespenst, das von dem.
Nein, das war für mich die sizilianische Legende von den Deutschen aufgebracht worden. Um eine Handhabe für die Option zu haben. Weil ohne sizilianische Legende wären nicht so viele noch für Deutschland optiert. Na, 1939, diese paar Monate, November, Dezember 1939, schreckliche Monate. Hoffentlich passiert das nicht mehr. Und nach dem Krieg waren alle unschuldig. Sicher war es beim italienischen Militär, je nachdem, wo man hingekommen ist, nicht so angenehm, aber bei der Wehrmacht war es auch nicht angenehm. So viel mehr halt die Kollegen so erzählt haben. Hat auch viel abgehangen von den Vorgesetzten. Ob er ein fanatischer Nazi war oder ein unter ferner lief.
Haben Sie mit Ihren Kollegen oder mit Ihren Nachbarn nach dem Krieg dann nur über diese Zeit geredet, über die Optionszeit?
Ja, Gott, ich war nicht daheim, weil ich war im Seminar in Brixen. Und dann, aber eine Zeit lang haben sie schon die Familie ein bisschen ausgerichtet, aber sie brauchten uns, weil wir ein Geschäft hatten, die Lodenwalkerei, und da mussten sie den Loden hinbringen und mussten halt auch mit uns rechnen.
Aber nach dem Krieg, also nach dem Zweiten Weltkrieg, hat man da dann noch mal über die Optionszeit gesprochen?
Ah ja, sagst du schon. Dann haben die meisten gesagt, wie dumm war das war. Und die Propaganda gemacht haben, die haben alle dann nach dem Krieg gesagt, ja, die haben nie über Propaganda gemacht. haben sehr oft leiden wollen, dass sie die federten Kappe waren.
Im September 1943, wenn die deutsche Wehrmacht dann Italien besetzt hat, ist da in unserer Gegend den Dableibern etwas passiert dann?
Na, sie sind dann halt auch einberufen worden, wie alle anderen. Je nachdem, hat viel vom Ortsobmann angefangen. Von den Nazis, die im Ort das Sagenkoppel haben, hat es abgehangen, wie man die Dableiber behandelt. Das war sehr persönlich. Manchen Orten waren sie sehr freundlich, in manchen Orten waren sie schon ein bisschen gegen die Dableiber nicht gerade korrekt. Es hat wenig Ortschaften gegeben. Da muss man auch wieder zugeben.
In der Nebenortschaft in St. Valentin sagt Ihnen der Anton Spechtenhauser etwas?
Na.
Der Hotelier?
Ja.
Na, das war damals der Bürgermeister bei uns in der Gemeinde und der ist dann verhaftet worden und im KZ gestorben. Es war auch ein Dableiber.
Na ja, das. Oh Gott, wenn die Nazi jemand ins Ding geschickt haben, haben sie meinen Vater am Tag zwei Tage eingezogen, aber dann haben sie, weil den brauchten sie wegen den Loden herrichten nicht. Dann haben sie ihn heimgeschickt und so viel Propaganda hat er nicht gemacht. Er hat gesagt, ich bin nicht einverstanden. Er hat gesagt, ich kann den Hitler nicht leiden, weil er seine Generäle erschossen hat. Und ein Mann, der die Generäle selber schießt, erschießen lässt sich kein Führer. Dieses Argument hat er gegen Hitler gehabt. Und dann auch, dass man, gut, einen schönen. Und dann haben sie gesagt, wir kommen, wenn ihr ein Haus wählt, bekommt ihr ja, jeder Sohn bekommt einen Hof. Da hat der Vater gesagt, ich habe in ganz Deutschland nie einen leeren Hof gesehen. Weil mein Vater ist sehr viel herumgekommen nicht? Und hatte auch viele Freunde in Deutschland nicht und hat hauptsächlich in der Gegend, in Vorarlberg, hauptsächlich hat er viele Freunde.
Haben Sie auch Freunde oder Nachbarn gehabt, die ausgewandert sind dann?
Ja, das sind ziemlich einige. Aber zwei, drei sind dann auch wieder zurückgekommen. Aber richtig ausgewandert, ja, das sind wenige, außer die zum Militär mussten. Ja, die haben sich schnell gekapert. Ich verstehe heute noch nicht, dass unsere Bauern für Deutschland optieren konnten. Nichts tun, da wäre es richtig gewesen, nur zu protestieren. Aber sie haben ihnen versprochen, draußen bekommt ihr noch einen größeren Hof. Und mein Vater gesagt, ich habe in Deutschland, außer ihr kommt in der Gegend von ungefähr nach Ungarn hinunter, dort kriegt er Höfe. Er könnte nur Hilfe bekommen, wo die Besitzer weggejagt worden sind.
Wann war das, als Ihr Vater eingesperrt wurde?
Ja, in den ersten Tagen, wie die Deutschen im September 1943 ist er 8 Tage eingesperrt worden.
Aber Ihr Vater wurde unmittelbar in der Nacht, als die Deutschen einmarschiert sind, verhaftet?
Nein, ein paar Tage danach. Zuerst, wenn die Deutschen einmarschiert sind, dann haben sie anderen müssen einmal jubeln und danach. Aber ich habe das nur erzählen gehört, nicht? Weil ich war da schon in Süditalien.
Aber wissen Sie, wer ihn abgeholt hat? Unsere Leute oder die Deutschen?
Na, sind mehr. Ja, mein Vater kam zweimal, wollten einholen mit, aber sind die Leute nicht hingegangen. Weil er hatte großes Ansehen und hat den Leuten ja immer viel geholfen. Und die Leute, die meisten Leute immer gesagt, der hat, Pfarrer hat uns immer geholfen, wenn wir etwas gebraucht haben. Ja, ja. Aber das hat ihm dann, er war dadurch, dass sie ihn eingesperrt haben, diese paar 8 Tage, das hat ihn den Lebensnerv gekostet. Er hat immer geweint, dass er Gutes getan hat, aber da hat er erfahren, dass das auch nicht hilft. Aber deshalb hat er gleich weiter geholfen, wo er kommt, wenn es gebraucht hat, es gebraucht hat. Bis ins hohe Alter. Ja. Und ich wollte, zuerst wollte ich, wenn ich heimgekommen bin, dann ist der Inspektor gerade, hat er den Vater besucht, nicht? Dann hat er gefragt, ja, was ich verschulden habe. Ja, ich habe Matura gemacht im Vincentinum. Also, gehst morgen in die Schule hinunter. Und wenn du dann schaust, ob dir das Schulhalten gefällt, und dann nach Neujahr, das war ungefähr im Dezember, nicht wohl, ja, 3 Wochen vorher, und im Neujahr habe ich dann eine Schulstelle in Goldrand bekommen.
Darf ich noch fragen, als die Deutschen einmarschiert sind, ist eurer Familie, sind da auch Sachen entwendet worden? Radiogeräte gestohlen oder Fahrräder, wie das
meistens war? Haben sie die Priester in Ruhe gelassen, nicht machen. Gut, ja, eine Priester, der jüngere Bruder war schon beim italienischen Heer und ist dann übernommen worden vom deutschen Heer. Und ich war schon jenseits unter Monte Cassino. War schon in der Gegend von Kalabrien.
Aber wie habt ihr euch die Zeit vorgestellt, dann, wenn alle Südtiroler oder die Deutschlandadanten ausgewandert wären, dann wären auch die Dableiber da gewesen?
Ja.
Und der Rest wäre überbevölkert worden mit Italienern, laut.
Das wäre unmöglich gewesen. Das haben die Italiener reingesehen, dass wenn sie wirklich abwandern, dann ist diese Provinz für sie überhaupt tot. Weil die paar Dableiber, die hätten halt gerade so viel arbeiten können, dass sie ihr Leben fristen konnten. Ob es gegangen wäre, war auch für die Dableiber. Mit 10%, die da übrig geblieben wären, kann man kein Territorium. Ja, wäre das eine schrecklich gewesen wie das andere.
Aber habt ihr Dableiber keine Angst gehabt vor dem Faschismus, der kommen wird?
Also der Faschismus ist doch schon auch so langsam zum Abprickeln gewesen. Das hat man schon verstanden, dass die Mussolini nicht mehr lang halten. Und dann ist am 25. Juli 43, ja, abgesetzt worden. Schon 43. Und da war schon... Na. Italien war dort intern sehr gespalten. Ja, der Kommunismus wäre in Italien bald zum Zug gekommen. Und, ja, dass die Amerikaner genügend Geld nach Italien gebracht haben, sonst wäre in Italien Kommunismus sicher. Sicher ins Rose gekommen. Weil der war sehr verbreitet. So beim Heer. Ungefähr ein gutes Drittel war kommunistisch verscheucht. So kommen wir die unteren Stellen, so ungefähr bis zum, ja, bis zur Kompanie, bis zum Kompaniechef herauf waren, so manche schon kommunistisch verscheucht. Aber da haben die Amerikaner schon gespannt, was da los ist. Die Engländer hauptsächlich, ja, die Engländer. Die waren gut informiert über die italienische Innenpolitik.
Ich hätte da noch eine Frage. Sind in Schleiß oder in der Umgebung auch arme oder kranke Leute, behinderte Personen aus dem Dorf fortgekommen?
Also, soviel ich weiß, sind, glaube ich, nur zwei. Und die waren schon weggeführt worden. Nur zwei Personen, die waren schon ziemlich krank. Und warum sie weggeführt wurden, sie hat mir gesagt, sie bringen sie nach Innsbruck zur Heilung. Aber sie sind dann in Innsbruck gestorben.
Können Sie sich erinnern an diese Personen?
Haben sie mir nur erzählt, dass sie nach Innsbruck geführt worden sind.
Man hat dann die Nachricht bekommen, die sind draußen gestorben.
Ja.
Worden.
Das haben sie Familien über den Ortsgruppenleiter, haben sie dann die Familie verständigt. Ja, so die Verkehr über die Personen ging immer über die Ortsgruppenleiter. Da waren sie gut organisiert, die Nazis. In der Beziehung gut, ich musste auch nur das gehören, was sie mir erzählt haben, weil ich bin schon 43 nach Süditalien gekommen und wusste dann nicht mehr, was da passiert ist. Weil meine Angehörigen glauben, dass ich bei einem Angriff der Alliierten in Italien, dass ich dort gefallen bin. Erst um 1945. Um Ostern haben sie eine Nachricht von mir erreicht, dass ich noch lebe. Hier im Vatikan. Man konnte von Süditalien aus über den Vatikan Nachrichten geben. Ein- oder zweimal. Einmal haben sie dann die Nachricht erhalten, dass ich noch lebe. Das war um Ostern 1945. Und am 7. November 1945 bin ich heimgekommen.
Können Sie sich da noch erinnern ans Heimkommen?
Ja. Da hat der Vater gestaunt, dass ich plötzlich vor der Stubentür gestanden bin. Also das erste Mal habe ich schon Urlaub bekommen im August 1945, konnte ich mal 3 Tage heimfahren. Also haben sie mich heimgeführt mit dem Auto bis Schleiz und dann wieder nach 3 Tagen wieder zurück ins Regiment. Dort waren wir in der Nähe von Florenz, war unser Regiment eingesetzt in der Toskana. Ja, ja. Heute ist allerdings geherrscht, es funktioniert nicht mehr so gut. Aber einige Sachen erinnert man sich doch noch.
Darf ich fragen, was für Sie Heimat bedeutet?
Ja, was man daheim mit den Angehörigen wieder zusammenleben konnte, mit den Bekannten, die Atmosphäre, das bedeutet Heimat. Nicht? Obwohl ich beim Militär, gut, ich war schon in einer ausnahmsweise guten Stellung.
Wissen Sie noch die 6 Worte, die Ihr Vater auf Italienisch gekonnt hat?
Bitte?
Die 6 Worte, die Ihr Vater auf Italienisch konnte, können Sie sich da noch erinnern? Was waren denn die 6 Worte?
La vacca pregna. Noch etwas, so 2 Ausdrücke über die Zucht von Stieren und über die Kühe. Mhm. Ich weiß nicht mehr, andere weiß ich nicht mehr. Dann war er Viehhändler mit und er war ein guter Viehkenner. Und das haben die Italiener sehr geschätzt. Weil wenn sie ihm gefragt haben, in welchem Stall sind gute Fische, gutes Zuchtvieh, hat er immer gesagt, da und da. Da konnte er die Stelle von Reschen bis auf der Tell hinunter. Aber da herunter waren wenig gute Zuchtgebiete. Waren noch vielleicht kurz, halbwegs. Und dann im Martell drin, einige Stelle. Und dann war es, glaube ich, wohl fertig und in Latsch.
Vielleicht als letzte Frage. Sie haben sich nach dem Krieg beim KVW engagiert und da haben Sie auch sich für die Rückobdanten, für die Kriegsopfer eingesetzt.
Na, zum KVW bin ich gekommen, glaube ich, 1952 oder 1951. Da ist der dazumalige Kaplan Holzknecht, glaube ich, ist der eigentlich nach Vogelsang, dort, das ist ein Hof außerhalb von Schlanders, hinausgekommen und hat mich gefragt, ob ich beim KVW mitarbeiten würde.
Ja, aber beim KVW haben Sie sich für die Rückobdanten eingesetzt. Das ist ja für einen Dableiber schon interessant.
Ja, es war interessant, weil sie mehr oder weniger... Der KVW war zuerst ein bisschen bei den Bauern Misskredit. Und dann wollten sie mich haben, weil ich von einer Bauernfamilie herstamme, die bestimmte Einfluss hat oder was weiß ich. Und dann bin ich halt zum KVW gekommen und bin dort halt, habe ich einige führende Stellung im KVW eingenommen.
Karl Pobitzer hat sein Leben vielfach in den Dienst der Allgemeinheit gestellt. Er war unter anderem Gründungsvater der Finschger Arbeitnehmer. Am 11. September 2015 starb Karl Pobitzer im 97. Lebensjahr. Er hatte 9 Kinder, 13 Enkel und 2 Urenkel.